Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und Hallöchen. Oh, verdammt, ich wäre fast hingefallen. Ja, weil hier nicht gestreut ist im Studio. Es ist wieder so kalt in diesem Studio, dass man sich fragt, ob hier mal jemand mit Streusalz durchkommen könnte, weil es schon fast gefroren glatt ist hier auf dem Boden.
Ich habe noch Teigreste an der Hand.
Du hast Teigreste.
Ja, es tut mir leid.
Entschuldigung, was ist denn das für ein Anfang hier? Der eine rutscht fast aus, der andere hat Teig. Wovon?
Ich habe Baguette-Teig gemacht.
Baguette-Teig.
Ja. Und der muss ja dann 48, also wenn du richtig gutes Baguette machen willst, muss der 48 Stunden ruhen. Mhm. Das heißt, am Samstag kann ich Baguette backen.
Ja, jetzt kommt wieder dieses Jahr, weil wenn ich es mache, das Baguette, dann mache ich es natürlich richtig. Nicht wie jetzt irgend so ein,
nein, es gibt
so ein Amateur ein Baguette machen. Nein.
Es gibt auch Schnellbaguette.
Ja, ja.
Das kannst du den Teig zack und rein in den Ofen.
Kommt für dich nicht in Frage.
Nein, weil das schmeckt wie Schnellbaguette.
Ja, ja, klar. So, das Geheimnis des richtigen Baguettes ist also, es liegt ewig rum, bevor es gebacken wird.
Ja, genau. 48 Stunden, damit es schön Zeit hat zu gehen, damit der Teig, und dann wird es,
Ja, aber das weißt du ja noch gar nicht, weil du hast es ja vorher noch nicht gemacht und vielleicht ist da in 48 Stunden ein schimmliger Klumpen, den du aufbacken willst.
Ich bin würde ich dann nächste Woche sprechen.
Ja, gut, okay. Dann freue ich mich schon drauf. Also wir lernen mal wieder Sashi. Du hast hoffentlich ein extra Gerät dafür angeschafft, denn du bist ja der Meister des
Nein, natürlich brauchst du einen Steamer, aber den haben wir
Das ist ja klar. Also wer hat denn keinen Steamer zu Hause? Also bitte, wirklich.
Nein, du kannst im Backofen auch am Anfang ein Schälchen Wasser mit reinpacken.
Genau, also es braucht Feuchtigkeit.
Ja,
ganz klar. Ja, logisch, klar. Ja, gut, okay. Aber du hast natürlich einen Steamer.
Ich habe einen Steamer, klar.
Ja, klar.
Ja, sicher. Den habe ich noch nicht lange und ich bin begeistert.
Ja, ist das so?
Ja, ich bin wirklich begeistert, weil das ist, damit schafft selbst ein Idiot ein tolles Baguette zu backen.
Ich bin sehr gespannt. Ja. Wir werden ja nächste Woche mehr erfahren. Wir müssen es uns auf jeden Fall wieder aufschreiben, weil wir vergessen sowas auch schnell.
Ja.
Ne? Und dann kommt wieder eine Mail und dann schreiben die Leute wieder, ihr habt gesagt, was war jetzt mit dem Baguette?
Ja, und nach ein paar Wochen kann ich nicht mehr drüber sprechen, weil ich es nicht mehr weiß.
Ja, ja, klar.
Das ist das Alter.
Das ist das Alter. Apropos Alter, Donald Trump ist also gerade in der vergangenen Nacht, also wir zeichnen jetzt Donnerstags auf. Das Ergebnis war viel schneller da, als alle vorhergesagt haben. Das liegt daran, dass sich die Demoskopie, also die Meinungsumfragen und so, die vertun sich jetzt dauernd irgendwie.
Ja, das ist in Amerika, aber glaube ich, wir haben ja schon drüber gesprochen, wir zwei, auch so, dass die Leute einfach nicht mehr sagen, was sie wollen.
Genau, so ist es. Deshalb ist die Meinungsforschung da am Ende und ehrlich gesagt, ich sehe das nicht nur mit einem weinenden, sondern auch mit einem lachenden Auge, weil es geht mir so auf den Sack, dass ich inzwischen, also früher hattest du vielleicht mal jeden Monat eine Umfrage, dann war es jede Woche, dann war es jeden Tag und jetzt vor der Wahl war es, glaube ich, jeden
stündlich.
Tag zwölfmal stündlich. Genau. Hört doch auf, lasst ab! Ja. Es ist einfach, und man sieht, dass es am Ende auch Blödsinn ist. Es bringt einfach nichts. Niemand, aber wirklich niemand hat das in dieser Deutlichkeit
überhaupt
vorher gesagt.
Überhaupt
nicht mal annähernd.
Und es ist so, die wählen Trump, warum? Ist ihre Sache und da gibt es auch Gründe dafür, aber sie sagen es nicht, weil Trump einen scheiß Ruf hat auf Deutsch.
Genau, und wenn jemand dann so vergleichsweise dämonisiert ist oder sowas, dann gibst du es halt nicht zu und dann denkst du, leck mich doch und ich mach trotzdem mein Kreuz da. Und wir haben natürlich Ähnliches jetzt hier bei unseren extremen Parteien und sowas, das ist genauso. Da sind die Ergebnisse weichen auch ab von dem, was man vorher bei Umfragen. Das ist ein Trend, den vielleicht sich die Demoskopen dann auch mal zu Herzen nehmen sollten.
Nein, der Demoskop geht seinen Weg.
Schön gesagt von dir. Ja, ja, klar.
So, ich muss über diese US-Wahl, können wir noch kurz sprechen. Ich bin natürlich ein Kamala Harris-Fan gewesen und bin es noch. Aber ich höre von vielen Leuten, wie kann man so einen Idioten wählen? Und das ist der falsche Ansatz.
Ja, also ich bin überhaupt kein Kamala Harris-Fan gewesen, aber ich habe auch gar nichts gegen sie. Ich habe einfach keine Ahnung von amerikanischer Politik. Und deshalb maße ich mir auch gar kein Urteil an.
So
und,
ist es.
Und die Gründe sind wahrscheinlich schon so, dass wir sie eben nicht durchsteigen. Es wird einen Grund haben und es sind auch nicht nur Idioten, die Trump gewählt haben. Da ist eine Sehnsucht nach einem alten Amerika, was aber sowieso nicht wiederkommt, was er ihnen aber verspricht und so weiter, wie das halt so ist.
Und es geht vor allen Dingen darum, ich glaube, dass ihnen Klimawandel und Ukraine-Krieg und was auch immer.
Wenn sie keinen Job haben, erstmal egal ist.
Relativ egal ist. Die gehen in ein Geschäft und sehen, es ist alles arschteuer geworden. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Und dann dann wählst du Trump. Weil
und
der dir
du siehst einen noch schärferen Kontrast als bei früheren Wahlen zwischen diesen großen Städten an den Küsten, also Kalifornien, ja, oder eben Ostküste, da wo New York ist und Washington und so. Und diesem mittleren Westen, der immer roter auf dieser Karte jetzt wurde, also rot als Farbe für, ja, die Republikaner, weil man einfach sieht, da sind ja auch, die sind richtig abgehängt zum Teil. Da sind Tausende von Fabriken geschlossen worden in den letzten 20, 30 Jahren und so. Und das spielt natürlich schon so einem Trump logischerweise in die Hände. Also du hast ein krasses Stadt-Land-Gefälle, noch viel stärker, als es jetzt zum Beispiel bei uns in Europa stellenweise
und,
ist.
Und
ne?
Dann, du hast mir das gesagt, dann, ja, ist er halt auch ein Entertainer. Das
so ist es.
Einfach auch sagen.
Das unterschätzt man hier. Viele Leute sagen, ja, der Trump, ich nehme den nicht für voll, was er, aber ich finde ihn irgendwie entertaining. Und das ist er natürlich, wenn er da in seinen Müllwagen steigt und mit der Müllmann-Uniform und so weiter. Und gestern Abend hat der frühere Washington-Korrespondent hier von uns, von SWR 3, Arthur Landwehr, hatte hier in so einem Talk in Baden-Baden, war so eine öffentliche Podiumsdiskussion, hat er nochmal erzählt, dass das bei Trump so ist, dass die Amis denken, nimm ihn nicht wörtlich, aber nimm ihn ernst. Und das denken viele, ja, Amerikaner. Also wenn der jetzt sagt, da hinten in Springfield, da essen die Katzen und Hunde, dann wissen die schon, dass der nicht wirklich glaubt, dass die Katzen und Hunde essen, sondern das ist halt einer, wie er raushaut. Was dann letztlich seine Einstellung zu bestimmten Migrationsfragen angeht, das kann man da schon raushören, aber das ist jetzt trotzdem nicht so diskriminierend. Also die nehmen das nicht so diskriminierend, wie es
wie,
jetzt
wie,
für uns aufgenommen
hier bei uns
wird,
ankommt.
Und, ne? Sondern die sagen, ja, das musst du nicht wörtlich nehmen, was der sagt.
Und vor allen Dingen, ich meine, er hat jetzt das gesagt und NATO und was ist, ja, ist ja mal egal. Ja. Morgen sagt er vielleicht was ganz anderes, weil der einfach völlig unberechenbar ist.
Das ist es. Und das ist deshalb ist es natürlich so, dass diese ganzen Prognosen jetzt, da sind wir bei Karl Valentin, deinem ja zu Recht sehr verehrten bayerischen Kollegen, der gesagt hat, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
Ja.
Und das,
da hat er recht.
da hat er recht. Und das gilt in diesem Fall natürlich besonders. Wenn jetzt hier diese Wirtschaftspropheten bei uns sagen, das wird uns Europäer 180 Milliarden kosten in den nächsten Jahren, dass Trump gewählt wurde, dann sage ich nur, das sind die gleichen Wirtschaftspropheten, die mir jedes Vierteljahr ein Wachstum in Deutschland vorhersagen, was dann aber auch nicht eintritt.
Also
wartet mal ab.
Lasst wie die Meinungsforscher, lasst ab. Genau. Aber die gehen auch ihren Weg. Okay, muss mal reichen mit Amerika.
Ja,
oder?
Vielleicht noch ganz kurz zu diesem, was man immer gesagt hat, was wahlentscheidend sein könnte. Und da sind wir ja auch immer so hysterisch. Also als es dann hieß, hatten wir es glaube ich auch im Podcast, du hast das gesagt, dass Taylor Swift sich ausgesprochen hat, ja, als Wählerin von Kamala Harris beziehungsweise der Demokraten. Und da war hier überall in der Presse, der Stern hat es gemacht, der Spiegel hat es gemacht und so weiter. War überall, kann das die Wahl entscheiden? Wird das, ist das die Entscheidung, nee, irgendwie für Dings? Denn wenn der berühmteste und beliebteste Popstar auf diesem Planeten sich da ausspricht, das muss doch einen Ausschlag. Nee.
Hat's nicht.
Nee, hat's nicht. Oder wenn Trump, oder dieser, er war es ja nicht mal selber, dieser Comedian sagt, Puerto Rico, eine Insel aus Müll und so weiter, das wird ihn die Stimmen der ganzen Hispanics kosten.
Hat's, nee, die hat's haben ihn gewählt. Nicht.
Vielleicht sollten wir einfach immer mal, ich weiß, wir nehmen uns das immer vor und wir sind selber Teil dieser Medien, die so berichten, aber immer mal einen Gang zurückschalten und das nicht immer alles total überbewerten offensichtlich. Es ist schwierig, ich weiß, man sucht immer nach einer Schlagzeile, aber jetzt im Nachhinein stellt sich ja auch wieder raus, wie viel es einfach Quatsch ist.
Ja.
Einfach Quatsch. Nichts
also,
anderes.
Also, cool bleiben.
Ja, bitte.
Meine, ja, Jungs haben, ja, gesagt, Papa, was wird es jetzt? Und, ja, dann sage ich, ja, das sind so Sachen, die kann ich nicht beeinflussen.
Kann schlimm werden, keine Frage. Ich will das jetzt, ja, auch überhaupt nicht, das soll jetzt hier nicht so klingen, als wäre das alles irgendwie, nein, zu verharmlosen. Aber es kann auch genauso gut nicht sein. Also, das ist, jede Medaille hat ja zwei Seiten. Wer weiß, wie dieses Zusammenspiel auch mit Putin und wer weiß, was Trump ist, unberechenbar.
Und da ist, jetzt in, ja, Panik zu verfallen, nee.
Nützt gar nichts.
Nichts.
Und dann haben wir ja hier auch noch unsere eigenen Sorgen. Wir haben ja auch jetzt gerade mal...
Gibt es hier Sorgen in Deutschland? Haben wir die Regierung? Ach so, die Regierung gestern, ja, Abend. Ja, jetzt.
Genau. Ja,
ach,
ja, 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 ja.
Natürlich.
Ja, ja.
Die Ampel.
Ja. Also wir haben eben noch kurz vorher drüber gesprochen und wir haben beide nicht vor, einander zu entlassen hier. Also wir, nee, bleiben erstmal, wir bleiben zusammen, ja, noch irgendwie, auch wenn unsere Interessen durchaus widerstrebend sind.
Natürlich.
Ich habe ja nicht mal einen Steamer. Verstehst du?
Und ja, meint, so sieht's aus. Und trotzdem, wer keinen Steamer hat, kann nicht mein Freund sein.
Ja, ja. Aber auch du hast gesagt, du wirst mich nicht entlassen.
Nein.
Und ja, bist auch nicht, hast auch nicht das Gefühl, ich hätte dich ewig belogen. Und,
bist du jetzt dafür, dass die Neuwahlen sehr schnell kommen? Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
In jeder Hinsicht. Und zwar jetzt gar nicht wegen einer politischen Richtung, sondern ich bin dafür, wenn jetzt, sagen wir mal, da kommt eine Vertrauensfrage im Januar. Wir müssen ja auch über einen Zeitrahmen reden. Dann, ja, kann es Neuwahlen frühestens im März oder,
okay,
was geben. Danach gibt es Koalitionsverhandlungen. Jetzt, wenn du dir diese Zeitspanne anguckst, was das für ein Land, das ohnehin ohnehin jetzt wirklich einen Haufen Probleme hat, das ist ja eine lähmende Phase. Also es muss in irgendeiner Weise schnell was passieren. Das glaube ich schon.
Da bin ich anderer Ansicht, weil die lähmende...
Okay, dann entlasse ich dich.
Genau. Wenn wir jetzt ganz schnell Neuwahlen machen und sagen, im Januar Neuwahlen, dann beginnt die lähmende Phase ja schon morgen. Weil dann ist Wahlkampf.
Ja, das ist doch jetzt ab schon. Ab heute ist Wahlkampf.
Ja, aber...
Es ist schon Wahlkampf.
Das ist schon richtig. Aber dann ist nichts anders mehr. Und der Scholz versucht jetzt, glaube ich, der versucht jetzt noch ein paar Sachen in die richtige, seiner Meinung nach, richtige Richtung zu bringen.
Das glaube ich nicht.
Ob er das mit einer Minderheit schafft, ob die CDU, CSU Sachen zustimmt, weiß man nicht. Aber also, das versucht er.
Ja, an die richtigen Sachen glaube ich nicht so sehr, sondern ich glaube, hier geht es natürlich darum, dass er im Moment hätte er die allerschlechtesten Karten. Also nicht er nur selber, also er ist ja laut Umfragen der unbeliebteste Kanzler, den wir je hatten. Aber das ist egal, da geht es ja nicht um die Person. Sondern ich glaube, er versucht für seine Partei natürlich Zeit zu gewinnen, die jetzt natürlich, je schneller die Wahl kommt, desto eher kriegt sie einen auf den Sack, salopp gesagt. Und er versucht natürlich irgendwie noch Zeit zu gewinnen und darauf zu hoffen, dass vielleicht, wenn er die Union mit ins Boot holt, dass die dann sozusagen mitschuld sind an irgendwas, wenn sie bei Gesetzen noch mit abstimmen müssen. Hm. Dass er dann, habe ich das Gefühl. Für mich klingt es nach Zeitgewinn.
Ja, es kann aber doch auch sein, dass er sagt, so, jetzt müssen, wegen der Wahl in Amerika, jetzt müssen Entscheidungen getroffen werden. Und ich möchte, dass diese Entscheidungen in unserem Sinn, also jetzt, in seinem Sinn passieren. Und das versuche ich jetzt.
Kann ja auch das weiß
sein.
Ich nicht.
Kann
das
ja nicht nur parteipolitisch sein.
Kann sein, aber würde ich in der jetzigen Konstellation eher nicht vermuten. Okay. Ich weiß aber auch, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich will es jetzt auch nicht ausschließen. Nee. Also, das kann schon sein, aber ich vermute eher, dass es darum geht, irgendwie Zeit zu gewinnen.
Ist es hier eigentlich ein Polit-Podcast?
Nee, natürlich nicht. Haben wir denn irgendwie keinen Bullshit?
Doch.
Irgendwie? Also es ist ja schrecklich hier.
Ich habe die Frage an dich, ob du glaubst, dass Angstschweiß anders als normaler Schweiß riecht.
Davon bin ich überzeugt, dass Angstschweiß anders riecht. Ich denke mal, Tausende von Briefträgern könnten das bestätigen, weil der natürliche Feind des Zustellers, heißt es ja, glaube ich, und der Zustellerin natürlich, ist der Hund. Und der Hund riecht garantiert, ob der oder die Angst hat. Hundertprozentig.
Oder die Hündin.
Oder die Hündin. Der Hund
beides.
Oder die Hündin riechen, ob der Zusteller oder die Zustellerin Angst oder Angstin hat.
Ja.
Das glaube ich schon. Ja?
Angstschweiß ist nämlich anders zusammengesetzt als Thermoschweiß. Ich zitiere so einen Physiologen. Ja. Der psychogen induzierte Schweiß wird mehr von apokrinen Drüsen getragen.
Ja.
Der thermoregulatorische mehr von ekrinen Drüsen. Mhm. Und der jeweilige Schweiß unterscheidet sich dann abhängig davon, welche flüchtigen und riechenden Komponenten das Mikrobiom beisteuert.
Ja, wenn man den direkten Vergleich mal haben will, um das alles zu unterscheiden voneinander, muss man nur mal morgens den 201er in die Baden-Badener Innenstadt nehmen.
Ja.
Das ist der Bus und du hast da alle Arten von Schweiß direkt auf Nasenhöhe überall und kannst deshalb auch eine feine Unterscheidung treffen.
Ja, wir hatten hier mal einen, ich nenne keine Namen, einen Kollegen, der hat hier angefangen, ist lang her. Und der hatte immer Hemden an und der hatte immer, es war der Roch nach Schweiß.
Ja, der Roch.
Und
ich habe
dann irgendwann zu ihm gesagt, das soll man nicht tun, aber pfeif drauf.
Ja, du bist ja mehr der Diplomat. Ja. Da kennt man nicht. Du bist so, das ist dein bayerisches Wesen, ihr drückt
Nein,
Dinge sehr
ich
diplomatisch
ich habe sehr
aus.
Höflich gefragt, sag mal, wäschst du dich nicht?
Du hast aber erst gesagt, du stinkst.
Ja, das auch.
Ja, genau, das hast du ja auch. Also
natürlich.
Um die Einleitung ein bisschen sanfter zu machen.
Um einfach zu sagen, er wusste gleich, worum es geht.
Ja, eben, das ist
und
auch
und dann
gut.
hat er gesagt, ich wechsle sogar das Hemd am Nachmittag, aber ich kann nichts machen. Ich wasche mir, und das ist Angst gewesen. Der hatte Angst vor dem Job.
Und vor dem Druck und so, das stimmt.
Hat sich gegeben, er riecht mittlerweile gut.
Ja, klar. Er hat auch keine Angst mehr, aber er sollte Angst haben.
Ja, um seinen Job.
Ja, wir sind schon feine Kollegen. Das schätzt man schon sehr hier. So, ansonsten wollte ich dich fragen, was ein Kobra-Fenster ist.
Ein Kobra-Fenster?
Was ist denn ein Kobra-Fenster?
Ein Kobra-Fenster.
Ah, gut, da kannst du das irgendwo ableiten.
Ein Kobra-Fenster.
Also ich habe das Wort in meinem Leben noch nicht gehört. Es begegnete mir aber in einem Artikel.
Ein Kobra-Fenster.
Und ich dachte, Moment mal, ich kenne doch eigentlich einen Haufen deutscher Wörter. Und das war jetzt in der normalen Zeitung jetzt. Und es ging, vielleicht kann ich dich auf die, auf die Fährte locken. Es ging um Amsterdam in dem Artikel.
Ein Kobra-Fenster. Dann ist es so ein... Ah nee, ich komme nicht drauf, aber es hat mit den Grachten zu tun.
Nee, hat's nicht.
Nee.
Es ist so, das gibt's einfach nur in der Bordellszene. Also diese Fenster, in denen die Mädels sitzen und sich anbieten. Und die heißen Kobra-Fenster, wie auch jetzt hier Hamburg, Herbertstraße oder so, oder eben in Amsterdam im Rotlichtviertel. Ich habe versucht irgendwie rauszufinden, warum, was Kobern ist oder sowas, bin aber nicht drauf gestoßen. Also wenn es jemand weiß, morgensonne@swr3.de, schreibt es uns.
Ja.
Aber das Wort war mir nie untergekommen.
Ein Koberer,
ja,
ist ein Türsteher oder Portier der Kunden von der Straße. Vom Rotwelschen Kober für Wirt.
Aha.
Davon auch Kobern,
ja, gut,
anmachen,
anwerben. Man wird ja auf eine gewisse Art bewirtet.
Ja.
Das kann man
untenrum.
Ja, ja, genau. Eine perfekte Untenrum-Bewirtung. Ja, ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Ja, also aber, komisch, aber hatte ich noch nie gehört.
Nee, ich bin auf Koberer gekommen,
ja?
Aber ja, ja. Ich habe mit der Szene nichts zu tun.
Daran liegt's, dass wir beide, uns ist das eine fremde Welt.
Völlig und
deshalb, woher sollen wir sowas kennen?
Woher sollen wir das wissen?
Woher sollen wir denn sowas
wissen? Wir können
sowas
gar nicht wissen.
So, was haben wir denn noch?
Wir haben noch, ich habe auch einen Begriff für dich.
Ja.
Was steckt hinter dem Begriff Nomophobie?
Nomophobie.
So, jetzt komm mal da hier, Latein, Griechisch.
Nee, das ist, wenn ist es griechisch. Das hat mit Latein nichts zu tun.
Ja,
eine Phobie ist griechisch. Das ist eine Angst.
Das ist klar.
Und Nomos ist das Wort im Griechischen.
Ja.
Aber eine Angst vor Wörtern macht keinen Sinn. Das ist Quatsch irgendwie.
Es kommt aus dem Englischen. Setzt sich zusammen aus No Mobile Phone Phobia.
Aha, also die Phobie bleibt die griechische,
genau.
Aber vorne, das ist ein Kürzel. No Mobile. Also Leute, die Angst haben, wenn sie kein Handy haben.
Genau. Und das nimmt wohl zu. Das nimmt zu, wenn Menschen zu Hause ihr Handy vergessen, werden die panisch.
Ah, okay. Dieses, du gehst aus dem Haus, hast dein Handy nicht bei
und
es
Panik.
Macht was mit dir.
Weil ich verpasse was. Ich verpasse zum Beispiel diesen Podcast, weil ich ihn nicht hören kann.
Ja. Also ich habe also eine Phobie, eine Angst ist es nicht bei mir, aber ich gestehe, und da bin ich sicherlich nicht der Einzige, ich drehe auch um, wenn ich das Handy nicht bei habe.
Ja.
Weil man natürlich inzwischen, das halbe Leben ist ja da drauf.
Dann bist du ein Fall für die anonymen Nomophobiker.
Ja, also geht's dir nicht so? Also es ist ja zum Beispiel so, wenn ich jetzt hier in die Innenstadt fahre, in Baden-Baden, ich habe so eine Park-App, habe ich ja neulich von erzählt, diese Easy-Park-App. Die geht ja auch übers Handy. Dann, wenn ich da reinfahre, dann müsste ich dann im Grunde, obwohl, nee, das geht wahrscheinlich auch, das Ding meldet das ja auch an das Handy, wenn es zu Hause liegt. Das wäre wahrscheinlich jetzt nicht der Grund. Aber ich bezahle auch mit dem Handy. Ich habe hier so Pay-Funktionen da drauf, keine Kreditkarte.
Habe ich auch.
Also alles, das halbe Leben ist da drauf. Mein Personalausweis ist da drauf.
Habe ich auch alles. Ja. Aber ich, und ich muss auch zugeben, wenn ich es nicht dabei habe, sage ich, aber ich fange an, seit ein paar Monaten, auch abends, wenn ich weggehe, zu sagen, Schatz, du bleibst zu Hause. Also nicht meine Freundin, sondern mein Handy.
Ja. Ist da Verwechslungsgefahr?
Nein, ist keine Verwechslungsgefahr.
Muss man da irgendwo drücken bei der Freundin?
Nein, weil Handys sind für die untenrum.
Ja, nein, ist ja klar. Also das ist ja ein, also ja, gut.
Ja, lass. Und dann sitze ich in der Kneipe und schaue anderen zu, wie sie auf ihr Handy gucken und bin neidisch.
Ja, vor allen Dingen, weil inzwischen nehmen wir mal an, du hast ja auch so eine Stammtischrunde da.
Ja.
Ne? Ich meine, das ist ja inzwischen, ist das ja reine, und das ist sehr deutsch, glaube ich auch, das ist ja reine Klugscheißerei geworden.
Ja, klar.
Jemand sagt irgendwas und dann ziehen sofort fünf Leute ihr Handy und sagen, nee, warte mal auf, das ist ganz anders.
Das ist,
ne?
das ist ganz schlimm, weil früher konnte man, der Ausdruck war pottern.
Ja, genau.
Kennst du, früher konnte man, da kam ein Thema auf und dann hast du mit drei Fremdwörtern gesagt, hier ist nomophobisch gesehen, aber ein Bruch zu
alle
erkennen.
Alle anderen haben gesagt, Respekt.
Boah, der kennt sich aus.
Der hat Ahnung.
Und heute kommt, du hast ja überhaupt keine Ahnung, du Null.
Ja, das ist schön. Da sieht
da
man,
konnte man Frauen noch beeindrucken mit solchen Sachen.
Ja, naja, gut. Und mit anderen. Aber oder eben auch nicht.
Ja, mit anderen.
Ja, nein, naja. So, also pass auf. Ich würde gerne bei dem Thema kurz bleiben, weil wir hatten früher natürlich auch lustigere Szenen dadurch. Hier unten gab es eine Kneipe, so 500 Meter unterhalb vom Funk. Da saßen wir mal in großer Runde. Ist wirklich schon viele, viele Jahre her. Wir reden wirklich über das Vorhandy-Zeitalter.
Ja.
Und irgendjemand sagte dann so im Halbsuff, wie heißt denn eigentlich das Pferd von Pippi Langstrumpf?
Ja.
Und niemandem dieser 12 Betrunkenen, die um diesen Tisch, das fiel ein, wie das Pferd von Pippi Langstrumpf ist. Und dann hat sich tatsächlich immer, das war mitten im Winter, die Jacke angezogen, ist da hochgestapft zum Funk, weil fahren wäre jetzt nicht so schlau gewesen, und hat hier im Archiv irgendwo einen Bandkarton nachts um eins irgendwo rausgeholt, wo die Melodie von Pippi Langstrumpf, wo sie das singt irgendwo, da, oder dann irgendwo auftauchte, kleiner Onkel.
Ja.
Es gab einfach keine anderen Recherchemöglichkeiten. Man musste einfach, man konnte nicht jetzt eben mal das Handy ziehen und klugscheißen, du Loser, bist kleiner Onkel hier irgendwie.
Und das war auch eine gute Zeit.
Ja.
Aber also nicht verklären.
Um Gottes Willen. Nein, das war jetzt nicht besser. Aber ich sag mal so, diese elende Klugscheißerei am Tisch, die war jetzt schon, die ist jetzt heute schon verbreiteter als früher.
Das ist auch, nicht auf Informationen zugreifen können, ist eine der vier großen Ängste bei der Nomophobie, nicht kommunizieren können, Verbindungsverlust und Komfortverzicht sind die vier dicken Dinge.
Ja, Verbindungsverlust, siehst du, das habe ich jetzt eben gar nicht erwähnt. Das heißt, das Handy als Kommunikationsmittel steht für mich jetzt persönlich schon gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern die ganzen anderen Funktionen, die du damit hast. Und das ist ja gerade deshalb auch das, weshalb man das Ding eigentlich kaum noch liegen lässt irgendwo. Oder
doch,
immer dabei hat.
Ich versuche es.
Du versuchst es, ja. Du kannst ja mal... du kannst es zu dem Baguette in den Steamer legen.
Und dann hol mal ein Blatt Papier.
Du holst ein Blatt Papier? Ja. Gibt es hier das überhaupt noch Papier?
Ja, hier doch. Das ist.
Ah, das ist eine, das ist eine Kündigung, die da
läuft. Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit? Nee, ist egal.
Okay.
Das ist ein Text. Du kannst ruhig weitermachen.
Was machst du denn mit dem Papier?
Ich möchte jetzt einen Kranich falten.
Einen Kranich?
Ja.
Ist das nicht so ein Klassiker der Papierfaltkunst?
Origami, ja.
Ja, Origami, klar. Machen das nicht die Japaner, die...
Ja, pass auf, in der griechischen Mythologie war der Kranich ja der Vogel des Glücks.
Ja,
Wachsamkeit, Klugheit. Ja. Bei den Chinesen war er ein Symbol für langes Leben und Weisheit. Und in Japan heißt es in so einer Sage, wer in seinem Leben 1000 Kraniche faltet, dem soll ein Wunsch in Erfüllung gehen.
Was der Kranich nicht alles kann.
Ja.
Es gibt ja auch so wie an apple a day keeps the doctor away. Gibt es ja auch jeden Tag ein Ei vom Kranich, hilft bei Krankheit gar nicht.
Ja.
Gibt's ja auch. Ne? Also deshalb sieht man, welche enorme Bedeutung der Kranich schon über die Jahrhunderte
hat. Jetzt steht hier... Ja. Das quadratische Papier habe ich hier.
Hast du?
Zweimal mittig falten.
Ja.
Ja, wie mittig falten?
Naja, so. Wohl in der Mitte. Das Wort mittig finde ich eh furchtbar.
Ja, so und so oder was?
Ja, na klar. Wie denn sonst?
Okay.
Aber daraus wird ehrlich
dann
gesagt...
Dann zweimal diagonal.
Ja, und dann wegwerfen. Weil das ist
noch kein Kranich.
Das ist ein Dreieck.
Das ist ein Dreieck.
Und zwar ein dickes Dreieck, mit dem man nichts anfangen kann, was du da gemacht hast.
Ja.
Gut, also das geht gar nicht. Und was ist dann mit dem Kranich?
Ja, na, wenn du 1000 faltest, dann hast du einen Wunsch, der in Erfüllung geht. Aber
1000 Kraniche?
Ja.
Ach du liebes
Bisschen. Ja, jetzt pass auf.
Allein wie viele Bäume dafür sterben müssen.
Ah, was? Das ist Papier.
Ja, woraus ist ein Papier?
Ja, gut,
Zellulose, bleibt. Jetzt kommen wieder irgendwelche Klugscheiße.
Natürlich.
Keine Bäume. Hm?
So, in Köln zum Beispiel haben während der Corona-Zeit zwei Freundinnen Papierschmetterlinge gefaltet.
Ja.
Und es sind auf 35.000 Exemplare gekommen.
Wow.
Die in Köln im Schokoladenmuseum. Gibt es da ein Schokoladenmuseum?
Da gibt es ein Schokoladenmuseum. Ja. Direkt unten am Rhein, ja. Aber ich bin da nie drin, weil da gibt es so wenig Schokolade.
Ja.
Ich meine, Schokolade angucken, finde ich, ist irgendwie kacke. Am Ende gibt es so einen Schokoladenbrunnen, da kannst du so ein Stäbchen reinstecken und das ist dann alles.
So, und jetzt kommt der Origami-Hammer aus Kambodscha.
Ja.
Menschen zwischen 4 und 80 Jahren aus allen Teilen des Landes haben sich an einem Rekordversuch beteiligt. Und zwar haben die bunte Herzen gefaltet. Und jetzt kannst du vor Angkor Wat 3.917.805 bunte Herzen gucken.
Schön.
Das ist schön.
So was,
ne?
Finde ich schön.
Ja,
das
da gibt es hier ein Foto.
Da bin ich dafür.
Das ist geil.
Ja.
Das ist echt schön.
Ich meine, ich bin da so selten, aber das ist trotzdem
aber
schön.
Aber das wäre ein Grund, da mal hinzufahren.
Ja. Ich glaube, das ist so ein Ziel, Angkor Wat, da hätte man vor 20 Jahren hinfahren sollen. Jetzt ist es, glaube ich,
die rote Gruppe bitte links rum. Genießen Sie hier die Stille dieser Tempelanlage.
Das ist kein Grund, da nicht hinzufahren.
Ja, aber das ist doch...
Overtourism ist ja überall.
Ja, weiß ich nicht. In Dörrmoschel in der Pfalz geht's, habe ich gehört.
Warst du je in Dörrmoschel?
Ja.
Ich auch.
Du auch. Wir waren schon überall, wo irgendwas ist, was 20 Zentimeter hoch ist und als Bühne gilt und auf dem wir dann auftreten können. Überall da waren wir, glaube ich. Ja. Im Gasthof zum grünen Kotelett, glaube ich, waren wir da und sind dort aufgetreten.
Hm? Ja, und haben dann in den Zimmern im Hotel zur feuchten Matratze übernachtet.
So
war
es.
Nein, gibt es in Dörrmoschel nicht.
Nein, Dörrmoschel ist schön. Es ist super.
Hammer. Wahnsinn.
Das ist also, Menschen, die dort leben, sind zu beneiden. So, jetzt haben
warum?
Wir das nämlich mal. Das verraten wir euch in der nächsten Folge.
So,
nein, das ist schön. Jetzt komme ich dir mit einer Info, die hast du gar nicht gebraucht.
Okay, gut.
Aber ich, trotzdem ist es so.
Ich höre.
Wusstest du, das habe ich im Netz gefunden, das hat jemand ganz begeistert geschrieben, allerdings auch schon mit einem gewissen Augenzwinkern, dass man das Wort Schlitzschrauben Dreher auf die Musik von Guantanamera singen kann.
Und Schlitzschraubendreher, ich habe einen Schlitzschraubendreher.
Und ich finde das eine wichtige Info.
Schlitzschraubendreher, ich habe einen Schlitzschraubendreher.
Das finde ich eine wichtige Information.
Schön.
Weil ich bin da selber noch nie. Also ich habe mir diese Gedanken noch nicht gemacht. Und da sieht man, es gibt noch andere Irre auf diesem Planeten.
Ist Stardust aus TikTok schon eine Challenge geworden? Singen genau. Menschen weltweit Schlitzschraubendreher?
Schönes Wort übrigens, Schlitzschraubendreher.
Ja, ja. Ich habe, du hattest empfohlen den Film The Mauritanian.
Genau, der Mauritanier. Kann man nur bei einem Freund gucken, weil ist nicht öffentlich-rechtlich, ist bei Netflix. Ich bin da zufällig reingestolpert, du auch.
Ich war bei einem Freund und der sagt, du, ich habe mir gerade Netflix angeguckt und da wollte ich schon wieder gehen, weil das geht ja eigentlich gar nicht. Aber dann sagt er, komm, ich habe auch ein Bier.
Unglaublich guter Film.
Und dann haben wir einen Film geguckt, diesen Film, das ist ein Hammer.
Ja, ja. Es ist ja, ich glaube, wir hatten es schon kurz davon, aber es ist halt so die Geschichte eines in Guantanamo inhaftierten Menschen aus Mauretanien, der einfach einkassiert wurde, der ohne Prozess jahrelang da
14 Jahre
einsitzt, gefoltert wird und man denkt immer, ja, Rechtsstaat und USA und es ist so entsetzlich und Jodie Foster spielt ja so eine Anwältin, die das als Pro Bono-Fall übernommen hat, brillant, alle Darsteller, auch Benedict Cumberbatch als
spielt den Staatsanwalt.
Ja, unglaublich. Also wer es sehen kann, ich finde es sehr lohnend.
Geht zu euren Freunden und guckt.
Ja, es ist eine echte Geschichte und sie ist erschütternd, aber irgendwo auch ermutigend. Wir wollen jetzt auch nichts verraten irgendwie, aber es ist schon, man staunt, was Menschen aushalten müssen und auch können. Ja.
Ganz großartiger Film.
Das stimmt, ja.
Ich habe noch was über Sebastian Fitzek gelesen in meiner Lieblingszeitung der Süddeutschen.
Ja.
Neuer Roman von ihm, das Kalendermädchen. Mhm. Das ist sein 26. Psychothriller innerhalb von 18 Jahren. Das ist ein enormes Pensum.
Okay, also das heißt, er steht zwischendurch mal auf, geht aufs Klo und schreibt dann weiter.
Ansonsten schreibt er. Immer.
Ja, klar.
Wie in den 25 Psychothrillern davor leistet sich Fitzek auf der Stilebene ein hanebüchenes Sprachbild nach dem anderen. Mhm. Auf der Plottebene scheint ihm inzwischen alles egal zu sein. Mhm, er twistet sich durch Erzählzeiten, falsche Fährten, schreckliche Verdachte, endet schließlich jenseits von Gut und Böse. Die Handlung mit 384 Plot-Twists auf 384 Seiten auch nur halbwegs adäquat wiederzugeben, ist schwer. Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste.
Das klingt ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, weil ich finde das natürlich immer irre, wenn jemand das schafft. Jedes Mal ist er ganz oben und das ist ja schon Wahnsinn. Und er wird ja wohl viele Fans haben.
Ja.
Denn wenn diese 384 Plot-Twists auf 384 Seiten nicht gut wären, würden es die Leute, glaube ich, nicht mehr lesen. Ich weiß es nicht.
Ich
Hast
weiß
du je
nicht.
Einen Fitzek gelesen?
Ich habe einen Fitzek gelesen, da ging es um, das war in Hamburg, diesen Frauenmörder.
Ja.
Boah, ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt. Das fand ich okay. Mhm. Ich finde seinen Schreibstil jetzt, geht so.
Ich habe ja neulich mal, das ist schon eine Weile her, habe ich mal erzählt von so einer Book Night hier in Baden-Baden, die Media Control veranstaltet. Das ist die Firma, die die Buchverkäufe erfasst. Ne? Unter anderem auch für die Spiegel-Bestsellerliste inzwischen. Und da ging es darum, dass die ja mit KI inzwischen eine Art Prognose erstellen, wie gut sich ein Buch verkaufen wird.
Okay.
Und da haben wir ja schon drüber geredet, dass das möglicherweise für einen unbekannten Autor oder eine Autorin eigentlich ein Fluch ist. Weil dann sitzt da jemand in so einem Verlag, drückt auf diese Taste, die KI-Taste und sagt, ja, sie werden 721 Exemplare verkaufen, da ist die Tür. Ne? Und das ist so, trotzdem werden das in Zukunft die Verlage, das ist nicht aufzuhalten, die werden dieses Tool benutzen. Und das ist natürlich auch wichtig, zum Beispiel für Lesereisen. Also wenn diese KI ausspuckt, von dem Ding werden mindestens 50.000 Exemplare verkauft von dem Buch, dann ist das natürlich auch so, dass du die Lesereise entsprechend planen wirst. Und jetzt sind wir wieder bei Sebastian Fitzek. Hier ist ein Zeitungsartikel, da steht, bei einem Autor vom Kaliber eines Sebastian Fitzek können so eine Lesereise gewaltige Dimensionen annehmen. Der Bestseller-Autor ist auf großer Thriller-Arena-Tour unterwegs. Angekündigt ist ein Spektakel auf einer 360-Grad-Bühne mit 24 Türchen. Hinter jedem steckt ein Bühnenshow-Element und ein Buchausschnitt aus seinem Psychothriller. Gebucht sind große Hallen, das kostet richtig viel Geld, das mit den Ticketverkäufen eingespielt. Wir reden immer noch über Buchlesungen.
Wahnsinn.
Ist das nicht unglaublich?
Wahnsinn.
Ne? Und die KI wird sagen, Fitzek-Tour, 2000er Halle, rechnet sich, kannst du machen irgendwie. Ne? Und jemand, der vielleicht dann so ein Autor, der sagt, kann ich in der Buchhandlung Bücherwurm in Dörrmoschel, kann ich da eine Lesung machen? Dann sagt die KI, da kommen 4 Leute und 2 sind auch noch krank.
Bleib zu Hause.
Okay. Aber das ist natürlich nicht unbedingt ermutigend. Also auch das wird so professionalisiert. Überleg dir das mal, 360-Grad-Bühne bei einer Buchlesung in einer Riesenhalle mit 1000 Leuten.
Ja, aber das
Leuten
ist eine schöne Idee. Falls wir wollen ja nächstes Jahr nochmal so eine kleine Tour machen.
Ja, genau. Mach mal so eine 360-Grad-Bühne.
Ja, finde ich auch.
Ja, klar.
Mit 24 Türen und aus jeder Tür
kommt Sebastian Fitzek.
Nein.
Achso, nicht. Entschuldigung.
Aber bei KI...
Ja, es sind alles Koba-Fenster.
Ja, Koba-Fenster. Ist eine andere Veranstaltung.
Ja, ist eine andere Veranstaltung.
Du hast noch was von KI-Fotos.
Ja,
was
genau.
Ich ganz interessant fand.
Das ist eine, ich glaube, es ist auch eine Niederländerin, eine Professorin, die KI-Fotos untersucht hat rund um die Welt. Also diese Explosion von diesen Dingern. Und wir wissen ganz klar, viele Fotos werden gefälscht. Und zwar auch erkennbar geschönt oder gefälscht, weil das Original ist einfach nicht so
toll
gut.
Ist,
also
ja,
als Beispiel dieser erste Motorflug der Gebrüder Wright.
Ja.
Ne? Und das Originalbild ist so, dass du zwei Typen schlecht erkennen kannst, die im Hintergrund stehen mit einer Schiebermütze, und es gibt auch ein näheres, da gucken beide total ernst und stehen neben diesem Flieger da an diesem Strand. Und da haben viele gesagt, nö, das ist nicht schön.
Ist nicht kein gutes Bild.
Und jetzt gibt es ganz viele Fotos von den Gebrüder Wright. Da sind zwei blonde Jungs, waren die gar nicht. Die lächeln in die Kamera und stehen neben diesem Flieger. Und es gibt x Publikationen, die das abdrucken. Weißt du, die Wirklichkeit war einfach nicht gut genug.
Nee.
Da muss man einfach, da kann
müssen
man...
Müssen wir schöner machen.
Ja, müssen wir schöner machen.
Man muss misstrauisch werden.
Man muss definitiv misstrauisch
werden.
Und das gilt natürlich inzwischen, es gilt für schreckliche Ereignisse. Fotos aus dem Vietnamkrieg, die kann man auch noch ein bisschen nähen. Das müsste die KI ein bisschen noch grausamer machen, als es schon war und so weiter. Und wo man stürzt werden muss, das sagt auch diese Professorin, man muss einfach aufmerksam sein. Zum Beispiel gibt es auch inzwischen sehr, sehr gute KI-Fotos vom Kolosseum in Rom damals.
Stopp!
Ja.
Seid misstrauisch.
Genau.
Wenn ihr ein Foto des Kolosseums in Rom seht.
Ja, aus der Römerzeit.
Aus der Römerzeit. Seid misstrauisch. Da kann was nicht stimmen.
Weil nicht mal Julius Caesar, und der war der Imperator, hatte eine gute Kamera.
Ja.
Also man sollte da misstrauisch sein.
So.
Es gibt kein Foto von den Römern, das sie gemacht hätten von ihrem Kolosseum.
Und wer jetzt glaubt, es gibt ein solches Foto.
Ja.
Der kann uns nicht, der soll nicht mehr zuhören.
Nee, für den ist dieser Podcast jetzt zu Ende und für alle anderen auch.
Genau.
Deshalb wascht euch unterm Arm.
Wir machen das immer zusammen.
Immer zusammen, da müssen wir es auch diesmal zusammen machen. Wir wollen uns ja nicht gegenseitig entlassen.
Bei eins oder bei vier?
Ich würde sagen bei sieben.
Okay.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Wascht euch unterm Arm.
Hat geklappt.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.